Erstmal herzlich willkommen zu den Schatzmeistern, diesmal wieder bei YouTube nach einer kurzen Pause. Ich glaube, wir hatten diesmal 5 oder 6 Wochen dazwischen, ich weiß gar nicht. Und heute sprechen wir über unsere Lieblingsinvestments. Und da bin ich schon ganz gespannt, was ihr euch da so rausgesucht habt. Und ihr, liebe Zuschauer, ihr könnt natürlich wieder Fragen in den Chat stellen, wenn ihr Lust habt. Und dann nehmen wir die auf. Oder ihr könnt natürlich auch ganz normal da diskutieren. Aber zunächst würde ich sagen, kommen wir über das Blutbad, wie Sie aber nicht betitelt haben, in der letzten Woche sprechen, oder? Wie habt ihr das überstanden und was habt ihr gemacht? Beziehungsweise, was heißt letzte Woche? Es war ja erst, war ja jetzt gerade erst diese Woche.
Schon ewig her.
Ja, Alex, was
Acht
hast du?
Stunden.
Du hast wahrscheinlich nachgekauft, was das Zeug hält, so wie ich dich kenne.
Nee, ist ja noch gar, für mich gar kein Schnäppchenstatus. Aber du, so viel weiß ich gar nicht. Also so doll war es jetzt eigentlich gar nicht. Ich glaube, es war Freitag und Montag waren ein bisschen doller. Und ich habe das Gefühl, seit Dienstag, was ist es heute auch für ein Tag? Naja, also seit Dienstag auf jeden Fall ist das schon wieder irgendwie ein bisschen gut erholt. Also bin jetzt auch immer so unterwegs, weißt du, Roller, Kokosindustrie, guckt jetzt auch nicht immer so rein, meistens am Wochenende. Aber ich glaube, so schlimm war es jetzt nicht, oder? Also ich glaube, Rohstoffe hat es ein bisschen doller erwischt und Kryptos, glaube ich. Und da habe ich ja
Das ist
nur,
richtig, ja.
und da habe ich ja nur Rohstoffe. Also habe ich ja auch nur die Hälfte abbekommen.
Okay, was heißt das in Zahlen? Also wie viel ist dein Portfolio runter in dieser Woche? Kannst du da was sagen?
Keine Ahnung, das sehe ich, glaube ich, erst am Wochenende. Ich mache am
Okay.
Wochenende immer die Auswertung. Ich mache bei so einer Börsenliga mit. Und da müssen wir mal am Wochenende unsere Zahlen melden. Und also ich glaube, letzte Woche war es minus 1,9. Ja, jetzt machen wir mal nicht so viel Angst. Also ich gucke nach dem Livestream auf jeden Fall nochmal rein heute. Und dann hoffe ich mal, dass der Freitagmorgen nochmal was bringt. Wobei letzten Freitag war ja auch Verfallstag. Montag weiß ich nicht, was da war. Und ja, es ist Bundestagswahl am Wochenende. Du weißt, da passiert jetzt gar nichts mehr bis Freitag. Und am Montag stürzen wir alle ab, weil, ja, weil die Irren alle, ich sag's lieber nicht, aber das wird böse enden.
Nee, dann wird der DAX erstmal 50 erweitert, denke ich. Das ist die erste Maßnahme. Und da gucken
Ja,
wir weiter.
genau. Der wird auf 50 erweitert, aber der
Um
Punkt
die
ist halt,
Verluste
weißt
zu kompensieren, ja.
du. Wir brauchen 20 neue hier. Gib mir den 10 nur noch.
Ja. Luis, wie sah es bei dir aus? Ich glaube, die REITs haben ein bisschen mehr abbekommen. Kann ich zumindest bei meinen Positionen sehen, aber das ist etwas übergreifend so ist. Ich habe nur Sammelanlagen.
Ganz ehrlich, ich kann es ja gar nicht sagen, weil ich überhaupt nicht ins Depot geguckt habe. Also jedenfalls in die Standard-Wertpapierdepots. Was ich natürlich täglich kontrolliere oder wo ich auch täglich letztendlich handle, das ist im Optionsdepot. Und hier hat sich das natürlich bemerkbar gemacht, ja, insbesondere am Montag, da ist ja die Volatilität extrem hochgegangen. Also extrem für die Verhältnisse von der VIX von 20 auf, ich glaube, 28 in der Spitze. Also das ist ja schon
Bisschen gut, ja.
deutlicher, deutliche Spitze. Und ja, der Alex hat es ja auch gesagt, dass dann die Rohstoffe runtergegangen sind. Das hat natürlich dann auch einige Explorer und entsprechend Explorer-Aktien, Explorer-ETFs runtergezogen. Und ja, in Summe war es gut, dass ich bei den meisten Optionen schon einen kleinen Puffer aufgebaut hatte, weil ich die schon ein paar Tage bis Wochen im Portfolio habe. So dass bis auf eine Ausnahme ein Wert ist ausgestoppt worden dann am Montag, beziehungsweise am Dienstag war es dann. Ansonsten konnten die Verluste ganz gut gepuffert werden. Ja, und heute steht es ja wieder alles im Plus. Interessant war in dem Zusammenhang auch, ich habe tatsächlich mich in letzter Zeit vermehrt ein bisschen beschäftigt im Optionsbereich mit Absicherungsstrategien. Und da gibt es den sogenannten Put-Backspread. Können wir jetzt nicht vertiefen. Aber das ist tatsächlich eine fast kostenneutrale Möglichkeit, sich eben gegen hohe Volatilitäten abzusichern. Und ich hatte tatsächlich just, ich glaube, die Woche oder davor oder vor 2 Wochen einen solchen Put-Backspread mal aufgesetzt. Und natürlich, und das Tolle war, ich konnte halt genau an dem Montag und Dienstag jetzt mal nachvollziehen, wie hat er sich entwickelt. Ja, und es war tatsächlich, dass er eben seine Schutzwirkung genau entfaltet hat. Und dann tatsächlich, obwohl ja der S&P 500 gerade mal 2% gefallen ist und die Volatilität jetzt auch zwar hochgegangen ist, auch von einem relativ niedrigen Niveau, stand diese Position, dieser Put-Back-Spread, der eben andere Verluste auffangen soll, wenn es mal richtig kracht, schon im Plus. Also das hat mich auch mal bestätigt in dieser Schutzwirkung. Und von daher ist das etwas, was ich dann auch jetzt etwas systematischer verfolgen werde. Das heißt also, einen kleinen Teil der Optionsgewinne auch gezielt einsetzen, um hier Absicherungsstrategien zu fahren. Und ehrlich gesagt, also bei dem Mini-Minus habe ich, also war für mich die Zeit, wäre es reine Zeitverschwendung gewesen, halt ins Depot zu gucken.
Sagen, ja, wer nicht viel hat, hat doch nur wenig viel Verlust, ne? So, Luis, so ist es halt, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Aber.
Ja, ich glaube, Mini-Crash, das trifft ganz gut. Also, da war ja wirklich, also ich hatte, glaube ich, in der Spitze minus 2,5% und ich glaube, aktuell sind es nur noch 1% oder sowas.
Aber Crash, Lars, kannst du doch hier nicht in Chat Crash reinschreiben.
Nein, aber es guckt dir doch mal die Medien an, ja. Das ist halt, es wird halt so betitelt.
Was war denn bei dir dann Corona? Was war ja denn Apokalypse oder was?
Das war ja schon.
Armageddon.
Da bezieht das jetzt bitte nicht auf mich.
Übrigens,
ich
Alex,
ja. Ich habe das ja, ich habe selber nichts gemacht.
Ja, du warst ja auch auf der Wolke 7 mit deinen Kryptos.
Ja, also da bin ich ja immer noch, ich glaube, die 200 hält immer noch 200% dieses Jahr, von daher darfst du ruhig ein paar Prozent runtergehen, ist okay.
Aber was der Luis gerade erklärt hat, klang jetzt irgendwie nach Albert seinem Alpha-Fonds, oder? Macht er das nicht auch, wenn der Markt abstürzt, dass er dann irgendwie dein halbes Depot versucht zu pimpen, zu sichern?
Jein, also die Alpha-Strategie
stand auch in diesem Fokus-Artikel hier. Hast du den gelesen?
Genau, ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir Neues aus der Szene besprechen. Aber die Alpha-Strategie, die funktioniert ein bisschen anders. Also ich glaube, die positioniert sich ja sowohl auf der Call- als auch auf der Put-Seite. Und hier, ja, wobei, das mache ich natürlich mit einem Put-Backspread letztendlich. Gut, da gehe ich gleichzeitig Short und Long. Aber da geht es tatsächlich gezielt um eine Ab- oder um die Absicherung eines Depots oder mehrerer Positionen. Also meines Wissens, aber ich habe jetzt kein vertieftes Wissen, was eben die Alpha-Strategie angeht, ist es aber nicht hundertprozentig gleich. Also es sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Also der Alpha-Ansatz, der ist etwas anders.
Okay. Gut, ich glaube, damit haben wir das Thema, glaube ich, auch totgetreten. Also wir sind uns alle einig, da war kein Crash, so wie es die ganzen Medien jetzt hochgekocht haben. Also echt immer schlimm,
also, ne? also diese ganze ich glaube, Macherei. Von einer Korrektur am Markt definiert man bis 20%, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, bis dahin geht es auch nur als Korrektur. Und bei 22 darfst du dann sagen, boah,
Crash. Na, ich glaube, hier war es so schlimm, dass die das ja alle verglichen haben mit der beginnenden Weltfinanzkrise, mit Lehman Brothers und Immobilien. Krediten, also etc.
China-Kram, genau. Da, oder?
Ja, genau. Genau, aber selbst mein China-ETF ist, glaube ich, auch nur 2% runter oder so. Also selbst da scheint es nicht viel gewesen zu sein. Aber ich finde diese Verrücktmacherei halt immer extremst schlimm.
Aber du musst jetzt auch sehen, im letzten Jahr sind ja ganz viele neue Menschen, Anleger an die Börse gekommen. Die müssen natürlich auch jetzt mal ihre Erfahrung machen und dann wird natürlich bei jeder Bewegung gezuckt.
Ja.
Da hast du ja noch nicht viel mitgemacht. Also wenn es seit letztem Jahr nur Verdopplungen gab, von unten nach ganz oben und jetzt mal 2% runtergeht oder 4 in 2 Tagen, da ist es schon mal Aufregung ein bisschen.
Genau, wenn du dann in die Medien schaust und dann halt nur solche Vergleiche siehst, da ist dann natürlich schnell ein bisschen zittrig, könnte man sagen.
Macht auch Sinn, vor der Bundestagswahl so ein bisschen so Börsencrash, ein bisschen zu rütteln, damit man sagen kann, siehste, vertrau auf die Rente.
Gut, wollen wir zu unserem...
Ja, wobei man ja sagen muss, fairerweise, die Blaupause, die gezeichnet wurde, ist ja nicht völlig abwegig.
Nein.
Dass man dann eben sagt, naja, wenn so ein großer Immobilienprojektierer kippt und das wirklich eine kritische Masse erreicht, die so groß ist, dass dann zum Beispiel auch durch Notverkäufe die Immobilienpreise sinken, was dann wieder die Auswirkung hat, dass die Sicherheiten von Schuldnern nicht mehr ausreichen, um Forderungen zum Beispiel der Banken zu decken, die Banken dann wieder Abschreibungen vornehmen müssen. Also es kann natürlich schon in so eine Kaskade münden, aber eben nicht umgekehrt, nicht jede Immobilienpleite geht dann in so eine Kaskade über. Ne?
Richtig, ja, aber man malt sich das natürlich gerne so zurecht. Und der Patrick schreibt gerade im Chat, nicht nur die Bild als Quelle nehmen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Tipp, aber man ist war fast egal, in welche Medien man schaute. Fast jeder hat das gleichzeitig mit Lehman Brothers verbunden und aufpassen und alle werden ganz, ganz zittrig und so.
Ja. Zumal da geht es ja nur um 300 Milliarden, oder? Also da habe ich was gelesen. Ich habe noch nicht mal richtig gelesen, weil mich das irgendwie nicht so interessiert hat. Also
Naja, was heißt nur? Also es ging ja darum, dass da eventuell eine Kettenreaktion ausgelöst werden könnte und
aber mit
damit haben sie
300
Leute halt.
Milliarden. Ja, also da hat ja Griechenland in 2 Wochen mehr Geld damals gekriegt, keine Ahnung.
Naja.
Naja, wir drücken
Gut.
mal die
Wir haben uns
Daumen.
schon an andere Dimensionen gewöhnt, das stimmt.
Ja, das stimmt auch. Guck dir Ronaldo an. Ja, kriegt er auch mit seinem 10-Jahres-Vertrag jetzt.
Gut, wollen wir jetzt zu unserem Hauptthema übergehen? Was meint ihr? Seid ihr
Aber
bereit?
Hauptthema, erzähl mal.
Ja, wir wollten heute über unsere Lieblingsinvestments sprechen und da bin ich mal sehr gespannt, was ihr mitgebracht habt. Ich glaube, Alex, bei dir weiß ich schon fast, aber ich bin mal gespannt, ob ich recht habe. Bei Luis weiß ich nicht genau. Wer will anfangen von euch? Der Alex fängt an.
Ja, ich
Ach,
kann
Alex.
ja mal anfangen. Also bei mir ist es ein ganz langweiliger, bekannter Wert. Das ist die
Disney.
Disney-Aktie,
Ah, ich
genau,
wusste
die
es.
Disney-Aktie, genau. Oh, die ersten verlassen den Livestream. Okay, war kein guter Vorschlag. Na, in der Tat ist die Disney-Aktie für mich wirklich so ein, also eine absolut starke Brand und auch in den Bereichen, wo sie ihr Geld verdienen, so breit aufgestellt. Die haben ja vor vielen Jahren mal aufgehört, die ganzen Klodeckel und die ganze Bettwäsche selber zu drucken und machen das nur noch im Lizenzgeschäft. Dann haben sie was auch, Kinos, sie haben Hotels, Schiffe, sie haben sogar Flugzeuge, was viele nicht wissen. Die bringen praktisch alles, was um Orlando die Zubringerflieger sind. Da hat Disney eigene Flugzeuge, damit, wenn du nach Orlando fliegst, einfach mal im Flugzeug schon angefixt wirst und auch ja dran denkst, in diesen Park zu gehen. Und wenn du dann mal in diesem Park bist, Lars, du wirst ja bestätigen können, du warst ja dieses Jahr. Dann fragst du dich wirklich, wie kann denn so ein popliges Schokoladeneis $5 kosten? Vielleicht kostet es auch schon 7, ich habe keine Ahnung. Es ist nicht mal Magnum oder irgendwas, es ist einfach nur Eis mit Schokolade. Und so ist auch alles andere in diesem Park immer so teuer. Und dann noch die Verknüpfung von all diesen ganzen Themen. Du brauchst also nur irgend so ein kleines Munchkerl dir ausdenken, sagen wir mal eine Maus. Und kannst sie dann einfach überall reinwerfen, in Hotels, in Schiffe und in Aufklebern, Bettwäsche und dann im Kino und Trickfilme und Fernsehen und Streaming. Und du machst praktisch überall doppelt und dreifach eine Wiederverwertung. Und das machen die schon seit ewigen Jahrzehnten. Und ja, der einzigste Knackpunkt war jetzt Corona, dass denen die Hälfte des Geschäfts weggebrochen ist. Und zufällig
Plus
hatten
die
sie
Dividende.
ein Jahr, ja, die Dividende ist auch, aber die ist eh nicht so relevant bei Disney, die war nicht so hoch. Ich glaube 1% oder so, die Dividendenrendite war die zuletzt. Dafür, glaube ich, kauft man keine Disney. Aber man hat gesehen, nur dafür, dass sie zufällig rein zu pünktlich vor Corona noch den Streamingdienst gestartet haben, hat es praktisch Disney echt den Arsch gerettet. Und man kann gar nicht glauben, dass so ein Unternehmen hätte auch pleite gehen können. Die haben jetzt sehr, sehr viel Cash und Eigenkapital, weil sie einfach viel gehortet haben. Aber sie haben es eigentlich gar nicht gebraucht und ja, stehen eigentlich sehr gut da. Das heißt, im letzten Jahr war der Umsatz, keine Ahnung, extrem eingebrochen und der Gewinn vor allem war ja Minus. Also sie haben ja gar keinen Gewinn gemacht. Was heißt ein negativer Gewinn? Ach so, Verlust. Und bis zum Jahr 2023 wollen sie die 100 Milliarden Umsatzmarke knacken. Also das ist jetzt nicht mehr weit. Das Jahr 2021 ist ja gelaufen. Wir hatten jetzt schon den Crash wieder. Also jetzt kommt die Jahresendrallye und dann ist das Jahr gelaufen. Das heißt, in den folgenden 2 ganzen Jahren. Und dann wollen sie schon 100 Milliarden machen und ja, ich glaube 20 Milliarden gewinnen. Also die haben eine extrem gute Marge und da müssen sie wieder zurückkommen. Und ich glaube, die Marge liegt immer so zwischen 25 und 30%. Und dann kannst du dir ausrechnen, wie viel Stück von so einem Schiff Gewinn ist oder von so einem Eis. Und deswegen macht es einfach Riesenspaß. Wir sehen zum Beispiel auch, wir haben ja auch Netflix und auch Disney Plus. Aber Disney Plus hat man irgendwie einfach, weil man da ja, weißt du, guckt die Tochter. Oder, keine Ahnung, du guckst mal einen neuen Film, wenn der rauskommt, der ganze Star Wars-Kram, Marvel und so weiter. Aber bei Netflix, da denkt man immer, ist man immer so skeptisch, ja, gibt es jetzt mal neue Serien oder brauche ich das noch oder teile ich mir das oder so. Da muss man immer so ein bisschen hinterfragen. Weil Disney ist so praktisch, ja, wie so die Scheckkarte im Geldbeutel, die hat man sowieso. Ja. Und deswegen mag ich Disney und ich gebe auch gerne
Ja, Disney ist halt.
mein Geld auch dort aus für Disney, für meine Tochter und und solange ihr auch dahin geht, in die Parks und alles, bin ich auch sehr zufrieden. Und wenn die Dividende wieder kommt, ist mein Ziel praktisch, dass ich mir so einen jährlichen Disney, wie sagt man, Ausflug ins Disney Park, ob nun hier in Hongkong oder in was gibt es noch, Japan oder in Europa, gibt es ja eigentlich auf jedem Kontinent mittlerweile außer Afrika. Ja, würde ich mir wünschen, meine Dividende so weit anzuheben, also die Position von Disney, dass ich praktisch einmal im Jahr umsonst zu Disney gehen kann.
Auf jeden Fall ein schönes Ziel. Aber diese Disney-Besuche, also wir sind bestimmt, würde ich sagen, einmal im Jahr im Euro-Disney hier in Paris. Und ich glaube, wenn man da ein Wochenende hinfährt, also wir sind, glaube ich, noch nie unter 1.000 Euro weggekommen. Das ist der absolute Wahnsinn. Das geht gar nicht, selbst wenn man es versucht, weil es wandert halt, wie du schon sagst, immer mal ein Kuscheltier irgendwie in die Tüte. Und ich glaube, diesmal haben wir 3 mitgenommen, plus Hotel vor Ort. Auch alles sauteuer. Essen tust du natürlich auch im Park. Und da bist du ruckzuck die 1.000 Euro los. Ja.
Ja, wenn du vor dem Parkeingang stehst, ich weiß nicht, was du bezahlt hast. Also wir haben vor ein paar Jahren, wo wir in Florida waren, und wir waren mit einem Jahr Pause zweimal dort. Und da dachte ich auch so, hat es nicht mal 99 Dollar gekostet? Nee, kostet schon 149. Naja, wurde mal angepasst, der Preis leicht. Ne?
Ja, Paris sind es ja 2 Parks mittlerweile und du zahlst für jeden Park, ich glaube, 69 Euro Eintritt. Oder du gehst halt nur in einen rein. Aber das machst du natürlich auch nicht, wenn du da bist, klar.
Ja, aber Disney hat auch so, gerade in den Parks, so den Ruf, das macht man mal, das gönnt man sich mal im Leben. Weißt du, das ist so... Das ist jetzt keine wie so ein Haus oder wie so ein Auto, wo du unendlich viel Geld investieren musst, sondern da sagt man sich, komm, wie du schon sagst, für eine Familie, 2 Tage Disney, 1.000 Euro, das gönnt man sich, die kommen schnell wieder irgendwo rein. Wüsste ich jetzt nicht, außer bei MacBooks vielleicht oder bei Apple-Geräten, wo die Leute auch bereit wären und sagen, komm, technisch etwas geringwertigere Geräte, aber dafür ist die Qualität einfach sehr, sehr hoch und die Marke ist natürlich auch ein Brüller. Dass die Leute da bereit sind, für so Geräte auch deutlich mehr zu bezahlen. Also wüsste ich jetzt nicht, also bei Microsoft erinnere ich mich nicht, dass die Leute sagen, oh komm, gib mir Office, ich zahle das Dreifache. Oder dass sie sich die Notebooks nachts noch hier holen, braucht ja auch keiner von, was sie da haben, die ganzen Surface-Kram. Also gibt wenig Geräte, ja, oder Firmen. Starbucks sehe ich auch nicht so, also da geht auch keiner hin und kauft einen Kaffee für 12 Euro. Ja, also 4,50 Euro ist also noch möglich. Aber noch mehr und dann 3-mal am Tag. Bei Disney machst du das aber. Eis für alle. Ja. Danach gehen wir noch schön essen.
Ja, klar.
Das ist alles mit dem Chip. Ne?
Das ist so ein Erlebnisding, ganz klar. Aber ich glaube, bei dem Streaming-Dienst, da müssen wir ein bisschen dazulernen. Also wir haben den auch hier zu Hause. Und am Wochenende, das zweite war schon ziemlich enttäuscht, weil halt irgendwie eine Serie war. Ich glaube, es war Lilo und Stitch. Und das war halt in Englisch. Also der erste Film, das war genau das Film, der erste war in Deutsch. Der zweite war dann in Englisch mit nicht mal mit deutschen Untertiteln. Das ist natürlich eine ziemliche Sauerei, dann, wenn das Kind da sitzt und auf einmal den Film nicht gucken kann. Und dann mussten wir den bei Amazon kaufen. Ja, weil dann
okay.
Ist natürlich auch blöd. Also da müssen sie halt noch ein bisschen was machen.
Dann ist es ja doch schlau von Disney so zu vorzugehen.
Wenn sie die Leute zu Amazon schicken wollen.
Wobei, ja. Ich meine, aber das ist natürlich auch der Unterschied zu. Ja, aber das ist auch der Unterschied zu Netflix, dass der eben mit Disney automatisch, also jeder hat ja von klein auf irgendwo so eine Assoziation dazu, ja, über die Filme. Und das verschafft natürlich eine viel, viel stärkere Position, weil du ja schon eine Vorstellung hast. Das hast du natürlich bei Netflix ja nicht. Du kannst das ja nicht irgendwie, ja, also du hast irgendwie kein Bild dahinter, ne? Du weißt, was ist ein Streamingdienst, aber hast eben nicht die Marke, die dich letztendlich seit der Kindheit ja auch geprägt hat, ne, muss man ja sagen.
Ich habe jetzt auch noch nicht viele Menschen getroffen, die in irgendwelchen Serienbettwäschen von Netflix schlafen. Also, oder Toilettendeckel haben.
Noch nicht.
Vielleicht auch, aber ist schwierig, ja. Es ist natürlich auch so, wenn du natürlich Kinder ansprichst, ne, dann können die Eltern noch so sagen, nein, gibt's bei uns nicht. Und dann machst du es einfach nach halbe Stunde schreien, machst du es dann doch. Also das ist auch so ein bisschen...
Kannst du noch wir haben es nicht zu Hause.
Wir haben es nicht, ja. Deine Kinder sind schon ein bisschen älter, ja.
Kannst du noch was zur Dividende sagen? Also wann erwartest du, dass sie wieder eingesetzt wird?
Ich habe gelesen, also die Analysten vermuten, weil Disney zahlt ja halbjährlich. Ich weiß auch nicht, warum die als US-Unternehmen halbjährlich zahlen. Gut, da kommt doch nicht so viel rum. Wenn du das jetzt noch viertelst, das bisschen, was da kommt, dann kriegst du ja gar keine Dividende mehr. Also haben sie gesagt, wir machen nur 2-mal im Jahr. Und es wird wohl vermutet, weil sie einmal im Dezember mal zahlen, dass sie im Dezember bereits wieder starten wollen. Aber offiziell von Disney gab es noch nichts. Aber wie gesagt, Disney ist wirklich keine Aktie, die kauft man nicht wegen der Dividende. Ich glaube, 1% oder 1,2% war die Dividendenrendite vor der Kappung. Also sie können sich die mittlerweile auch schon wieder leisten. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Aber klar, wenn die Parks nur zur Hälfte offen haben oder nur 30-40%, bei Hotels weiß ich auch nicht. Also Amerika will ja zum November wieder aufmachen. Das heißt, es kommen ganz viele europäische geimpfte Touristen, die werden alle in diesen Park reinrammeln. Also ich glaube, das Schlussquartal wird nochmal ein kleiner Überraschungseffekt.
bringst. Vielleicht da nochmal ganz interessant, also ich war ja auch im Park, ich glaube vor 2 Monaten, im Juni war es, glaube ich, oder vor 3 Monaten, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn man hier so die ganzen Corona- und Covid-Maßnahmen sieht, dann sieht man, alles ist so ein bisschen improvisiert, ist irgendwo alles angeklebt, diese Abstandshalter und so. Und bei Disneyland ist es aber anders. Da ist das wirklich so alles aufgebaut, dass es bleibt. Also die haben nicht vor, das wieder abzubauen, diese ganzen Abstandshalter und sowas, das wird da bleiben. Also da haben die sich wahrscheinlich schon für die nächste Pandemie gerüstet, dass denen das nicht nochmal passiert, dass sie da nicht irgendwas dicht machen müssen. Also das fand ich schon beeindruckend und auch sehr anders, als man es normal sieht, dass sie da wirklich einen Wert drauf gelegt haben, dass sie wirklich was bauen, was dann auch für die nächste Pandemie zur Not standhält.
Das Problem ist natürlich
auch... Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist.
Ja. Zumindest müssen sie ihre Parks vielleicht nicht mehr schließen.
Ja, das Problem ist ja, die Politik hat ja einfach gesagt, wir machen dicht, weil sie ja offensichtlich nicht wussten, wie man anders damit umgeht. Man hätte ja von Anfang an mit solchen Themen arbeiten können. Abstand, Maske, bla bla bla. Weißt du, also wenn sie alle durch den Supermarkt rammeln, dann können sie auch alle durch den Deichmann rammeln. Aber bei Deichmann ist die Ansteckungsgefahr einfach mega groß, weil da Schuhe im Regal liegen und im Supermarkt ist halt, bei Buttern ist nicht so gefährlich.
Ja. Und in Dänemark ist es bekanntlich kleiner als in Deutschland. Geschweige denn Frankreich.
Na gut, die Dänen kennst du ja, ne?
Gut, damit sind wir mit Disney, glaube ich, durch. Luis, was hast du uns Schönes mitgebracht?
Ja, überraschend oder nicht, ich sei mal dahingestellt, ich habe tatsächlich etwas dabei, und zwar im Maße des Wortes, was auch gar keine Erträge abwirft. Nämlich hier symbolisiert durch einen schönen Krügerrand, nämlich Gold. Es ging ja darum, jetzt unser Lieblingsinvestment vorzustellen, ja, nicht das lukrativste oder beste oder sonst irgendwas, ne, sondern halt eines, ich habe es mal so interpretiert, zu dem man auch eine gewisse emotionale Verbindung hat, und das ist bei mir zweifelsfrei Gold, und das hat natürlich auch ein Stück weit damit zu tun, dass, ja, das eine der wenigen Vermögens- oder Anlageklassen ist, die auf der einen Seite sehr homogen sind, ja, das heißt, ein Goldstück ist letztendlich so wie das andere, ja, jetzt im Gegensatz zu Kunst oder Wein. Ja, aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwo was Haptisches, was Erlebbares. Und ich finde es auch von der Historie her faszinierend, dass wir eben ein Element haben, was wirklich weltweit, ausnahmslos in jedem Land hoch geschätzt ist, sodass du eben auch tatsächlich mit so einer Unze, ja, egal wohin, reisen kannst und dort, ja, entweder sogar direkt was kaufen oder in jeder Bankfiliale der Welt zum aktuellen Dollarkurs abzüglich Gebühren umtauschen kannst. Und ja, muss ich schon sagen, das ist für mich persönlich so ein Faszinosum. Und ja, hinzu kommt eben der lange Track-Rekord. Ja, also seit bestimmt über 10.000 Jahren spielt das eine Rolle in der Geschichte der Menschheit. Und ja, so als kleine Rücklage, als Versicherung sicherlich eine interessante Sache.
Vielleicht 2 wäre besser.
2, ja. Kann man dann auch auf die Augenlider legen für den Fährmann. Ja.
Meinst du speziell jetzt den Krügerrand oder allgemein, die gibt es ja noch andere, Maple Leaf und sowas alles, oder meinst du schon speziell den Krügerrand?
Nein, das war jetzt einfach nur ein Stellvertreter, ein Platzhalter. Natürlich gerne. Maple Leaf oder Wiener Philharmonika, wer es lieber europäisch mag. Ja, das ist ja schön. Natürlich spreche ich auch hier ausschließlich eben von den Münzen, die auch einen entsprechenden hohen Feingehalt haben und die auch eben als Zahlungsmittel taugen. Und jetzt nicht historische Münzen, die jetzt auch noch einen Sammlerwert haben. Ja, also mir geht es ja wirklich um diejenigen, die rein einen Materialwert haben oder im Wesentlichen Materialwert und eben Gold als Vermögensklasse. Und ja, vielleicht noch als Ergänzung. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, sich das ins Wertpapierportfolio zu legen über, ja, entweder direkt eben über ETFs, die selber Gold halten, oder eben über Produzenten. Und wenn ich das Ganze dann auch im Wertpapierbereich mir ins Portfolio lege, Was ich auch hin und wieder mache, hier insbesondere eben im Optionsportfolio, da kann ich natürlich auch wieder über entsprechende Aufbau von Short-Positionen beispielsweise auch mit Goldanlagen einen laufenden Ertrag erzielen, wenn ich es denn möchte. Hat übrigens den Vorteil, Edelmetalle, dass sie doch eine gewisse Schwankungsintensität haben und dann auch zum Beispiel in Phasen, wo Aktien durchaus mal ruhig sind und nicht so viel Prämien abliefern, da kann man auch mal ganz gut auf Edelmetalle zum Beispiel schwenken, also Gold und Silber, beziehungsweise Gold- und Silberproduzenten. Da gibt es mittlerweile auch multimilliardenschwere ETFs, ja, sodass man auch kein Einzelwert gehen muss, beispielsweise bei einer Minengesellschaft, was ja schon zugegebenermaßen gegeben ist. Ja, oder dass da mal eine schlechte Nachricht kommt oder irgendeine Enteignung in Peru und dann schmiert halt der Kurs total ab. Und dann kann man eben auf diese marktbreiten ETF sitzen. Und ja, wenn der Kurs halt eben eine gewisse Schwankungsbreite hat, dann kann man dann eben auch interessante Prämien erzielen und dadurch im Prinzip auf der einen Seite das Edelmetall halten und auf der anderen Seite aber trotzdem daran verdienen, wobei natürlich der Purist, der holt sich dann auch den Krügerrand fürs Portemonnaie natürlich.
Aber zu dem Gold, was du zu Hause hast, das ist doch eigentlich, also du hast das gekauft, aber du gehst ja nicht davon aus, dass du es irgendwann mal brauchen wirst. Das heißt, du hast das ja eigentlich nur so als, naja, Angstwährung für den Fall der Fälle. Aber ansonsten liegt das ja zu Hause einfach nur rum und das ist ja eigentlich totes Geld, oder? Für dich.
Nein, erstmal ist es ja ein Vermögenswert, der ja auch bepreist wird. Also das ist ja nun wie, wenn ich, ja, keine Ahnung, also Gemälde oder Wein oder sonst sowas oder theoretisch natürlich auch Aktien als effektive Stücke zu Hause hätte. Also ne, es ist halt, also jetzt mal auch unabhängig von irgendwelchen emotionalen Bindungen, aber ist Gold nun mal auch halt auch ein sehr standardisierter, liquider Vermögenswert. Und so gesehen im Rahmen einer oder der Liquiditätsplanung, wo man sich dann eben überlegt, naja, einen gewissen Teil meines Vermögens möchte ich halt möglichst liquiditätsnah haben, beispielsweise eben tatsächlich in Bargeld, in Euro, Dollar, Franken, weiß der Teufel was. Da ist sicherlich auch ein Teil Gold zur Streuung durchaus angebracht. Ne? Und natürlich habe ich dabei so einen gewissen Versicherungseffekt. Das ist natürlich auch klar. Ich meine, das ist so ein bisschen wie, ja, wenn man möchte, wie eine Wohngebäudeversicherung, ja, ich meine, hofft ja auch keiner, dass es brennt irgendwann und das Haus abfackelt, aber wenn, dann ist es dann trotzdem ganz gut, wenn man dann was eben zu Turbulenzen kommt und man dann so einen kleinen goldenen Fels in der Brandung hat, ist das sicher auch beruhigender, als wenn man den vielleicht nicht hat.
Ja, absolut. Aber nochmal zurück zu der Frage von mir. Was hast du damit irgendwann mal vor? Also du wirst es ja vermutlich nicht verkaufen, sondern vererbst du das oder was machst du damit?
Die Zähne brauche ich bald.
ja, das wird erstmal im Bestand bleiben und ja, wenn ich ablebe und dann noch was da ist, dann wird es natürlich vererbt. Ist natürlich auch erbschaftstechnisch interessant, durchaus Edelmetall. Nein, aber es ist natürlich so eine Art strategische Reserve, aber ich meine, das ist natürlich auch wieder sehr militärisch. Ja, Reserven sind ja auch dazu da, durchaus mal eingesetzt zu werden. Das heißt, wenn Gold mal im Rahmen einer bestimmten Entwicklung bestimmte Preise erreichen würde, dann würde ich mich davon ja auch durchaus trennen und dann zum Beispiel, ich glaube, der Alex, du praktizierst das ja auch, ne, diese Gold-Dow-Ratio, wenn die halt eben beispielsweise extrem pro Gold ausgeprägt wäre, dann würde ich natürlich auch Anteile veräußern und dann entsprechend ja, Wertpapiere kaufen beispielsweise. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine komplett statische Größe ist. Ne?
Okay.
Hm. Ja, genau, würde ich auch machen. Genauso.
Gut, sind wir mit Gold, würde ich sagen, auch durch. Ist ja schön, dass wir einen Börsenwert haben und einen Nicht-Börsenwert, einen Rohstoff. Und dann haue ich da jetzt mal rein. Ich habe nämlich auch keinen Börsenwert mitgebracht. Ich habe auch keine Kryptowährung.
Nicht? Jetzt bin ich aber überrascht.
Also ich habe lange überlegt. Ich habe natürlich ziemlich viele coole Positionen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das ist mein Lieblingsinvestment. Aber ich habe dann halt geschaut, was mein Investmentfokus ist. Und das ist ja halt die Ausschüttung. Und da habe ich halt geschaut, okay, was war immer am stabilsten in der Ausschüttung? Was hat eine ordentliche Ausschüttung, vorzugsweise monatlich oder mindestens quartalsweise? Und ja, was ist auch ohne größere Probleme durch die Covid-19-Krise gekommen? Und da bin ich tatsächlich bei einer P2P-Plattform hängen geblieben, und zwar mein Liebling, und das ist Bondora. Ja, Bondora hatte, seit ich sie kenne und seit wir das neue Produkt Go & Grow draußen haben, eine hundertprozentig stabile Ausschüttung von 6,75% pro Jahr. Und das Coole ist halt, dass es halt täglich ausgeschüttet wird, nicht mal monatlich. Das ist auch schon ganz nett. Und das Unternehmen selbst hat auch 2020, obwohl es relativ schwierig war, auch für die, mit einem deutlichen Gewinn abgeschlossen. Wir liegen aktuell bei einer Eigenkapitalquote von 70%. Und solange die Zahlen aufweisen können, die sie gerade haben, ist das auch wahrscheinlich weiterhin mein Lieblingsinvestment. Was ich auch ganz cool finde, also ich habe da relativ viel Geld liegen und ich ziehe auch monatlich meine Zinsen da raus, um sie dann halt entweder zu verleben oder woanders hinzupacken. Und das Nette ist halt bei denen auch, dass sie solche Echtzeitüberweisungen haben. Das heißt, ich klicke da in Tallinn bei denen in Island auf den Knopf und in den nächsten Sekunden ist es halt bei mir direkt auf dem Bankkonto. Und das ist halt auch schon ziemlich sexy. Großer Nachteil ist da allerdings aktuell immer noch, dass sie halt so viele Kunden mittlerweile haben, dass sie dieses 400 Euro Einzahlungslimit immer noch haben pro Monat, was in Gänze nicht wegfallen wird. Und ich glaube, um meinen Wert jetzt zu erreichen, bräuchte man irgendwas zwischen 30 und 40 Jahre. Aber das ist, Alex, da wirst du mir sogar beipflichten, ein ganz klarer Sparplankandidat. Ja. Den kann man nicht zu teuer und nicht zu billig einkaufen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, da eine Position aufzubauen, wenn man irgendwie einkommensorientiert unterwegs ist. Das ist schon eine ganz nette Sache, aber auf der anderen Seite muss man halt auch immer ein bisschen den Blick auf die Zahlen behalten, wenn sich da irgendwas verändert, dass man da eventuell dann auch seine Position wieder reduziert, falls das Risiko dann doch mal zu groß werden sollte.
Ja, ist denn möglich, auch eine größere Summe abzuziehen, bevor der Alex jetzt reingrätscht? Sagen wir mal, weiß ich nicht, wenn du sagst, oh, die Zahlen sind jetzt aber nicht so gut, und dann sagst du, jetzt ziehe ich mal auf den Schlag 50.000 Euro ab zur Sicherheit?
Ich habe es noch nicht versucht. Ich kenne aber Leute, die es durchaus gemacht haben und wo es auch funktioniert hat. Es gibt einen Buffer, den sie im Hintergrund haben, wo niemand weiß, wie groß der wirklich ist. Man weiß ungefähr, dass die auf jeden Fall sehr so groß ist, dass die, ich glaube, über ein Jahr lang daraus ihre Investoren mit Zinsen auszahlen könnten, wenn es sein müsste. Ich glaube, solche Summen sind dann in Einzelfällen auf jeden Fall nicht das Thema. Wenn natürlich alle anfangen, das abzuziehen, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Das haben wir ja letztes Jahr in der Corona-Krise gesehen. Also da haben wir auch viel ihr Geld abgezogen, weil es einfach über die Panik umging. Und da gab es halt die sogenannten Teilzahlungen. Das heißt, dass du dann halt nur pro Tag einen bestimmten Wert abziehen konntest, der dann halt korreliert zu dem, was Bondora auf der einen anderen Seite eingenommen hat. Weil das ist ja klar, im Hintergrund laufen Kredite und die können jetzt nicht einfach so gestoppt werden. Und die müssen halt ihren Cashflow so ein bisschen steuern. Und wenn natürlich alle abziehen wollen, dann muss das irgendwo kontrolliert und gebremst werden. Genau das passiert. Und falls sowas nochmal eintreten sollte, dann wird das auch wieder passieren. Ich glaube, ich hatte das Geld, was ich damals abziehen wollte, ich glaube, das hatte ich innerhalb von einer Woche oder so raus. Also das war jetzt auch okay. Ich habe nicht alles abgezogen, aber ich hatte auch einen Teil umgeschichtet. Ja, das war alles kein Thema.
Naja, da mussten sie erstmal eine Woche lang andere Leute finden, die ihr Geld einzahlen, damit sie es dir geben können.
Ich glaube, zu der Zeit hat da niemand eingezahlt.
Aber wenn du sagst, die haben da einen Topf und die können da die Geldströme überwachen, macht es dann nicht Sinn, auch flexibel mit dieser 400 Euro zu arbeiten? Also wenn sie sagen, da kommt ein Schub an Krediten rein und Liquidität und sieht besser aus, dann kann man doch mal sagen, okay, ab 1.10. machen wir 1.000 oder 450 oder was weiß ich.
Ja, die reporten ja ihre Zahlen monatlich und die haben halt ein Kreditvolumen aktuell von 11 Millionen Euro, die sie schon geben. Die haben ca. 180.000 Investoren. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die alle bei Go & Grow einzahlen. Aber das wird nicht hinhauen halt. Also ich denke mal, es kann sein, dass sich das Limit nach oben oder nach unten verändern wird. Aber ich glaube, das Limit wird jetzt bleiben. Weil die hatten das halt zu Anfang offen, um das Ding einfach aufzubauen. Das hat halt auch super funktioniert. Ich glaube, die haben damit über 100.000 Investoren gesammelt.
Also was mich ja noch ein bisschen abschreckt, muss ich sagen, ist ja tatsächlich, dass
der hohe
Einzahlungslimit mit weil ich glaube, momentan gibt es ja 6,75% aufs Jahr gerechnet. Korrekt, ja. Mhm. Finde ich schon, muss ich sagen, für eine P2P-Plattform etwas grenzwertig, ja, wo im Prinzip theoretisch über Nacht ja der Stecker gezogen werden kann und dann war es das. Ne? Also
das ist richtig, ja.
Für so einen Privatkredit,
wenn du dir die anderen Plattformen gerade in der Branche anschaust, du siehst ja auch, dass die Zinsen runtergehen. Ich glaube, wir liegen jetzt so bei um 70, 8, 9, 10% rum. Dadurch, dass halt, dass halt nicht viel passiert ist, ist die Nachfrage ziemlich hoch. Dann kommt das Thema Regulierung dazu. Also das Thema wird halt insgesamt sicherer. Und ich glaube, wir bewegen uns auch bei den anderen Plattformen eher Richtung 6,75% als Richtung 12% nach oben. Von daher muss man es vielleicht auch irgendwann akzeptieren, dass das Thema vielleicht einfach in die Breite geht. Das vielleicht einfach so ist. Ich glaube, da wird sich nicht viel dran ändern. Muss natürlich für dich dann einschätzen, okay, ja, gut, reicht mir das? Oder?
Genau, du musst ja für dich, ja, genau, du musst dann irgendwann sagen, nee, dann es ist ja kein Tagesgeld, ne, um das nochmal zu bemühen. Nein, genau, und dass man dann irgendwann sagt, naja, wenn ich schon eine Risikoposition habe und die ist ja limitiert dann eben auf, oder sagen wir mal, irgendwann 6 oder 5,5% irgendwann, dass ich dann sage, nee, das ist mir zu wenig und dann packe ich es lieber und wenn es halt irgendwie in ein ETF auf dem MSCI World ist, ne?
Ja, richtig. Nun, ich habe natürlich ein bisschen andere Einblicke. Ich habe das Unternehmen auch schon öfter besucht. Ich kenne da ziemlich viele Leute, von daher bin ich okay da mit dem Risiko. Ich würde auch mehr da rein investieren, wenn es denn möglich wäre. Aber ich habe da keine Lust, da jetzt irgendwie monatlich meine 400 Euro einzuzahlen. Von daher muss halt jeder, wie gesagt, selber einschätzen.
Solange es da genug Leute gibt, die da weit mehr Gelder als 400 Euro einzahlen würden, haben die, glaube ich, gar kein Problem mehr, Konditionen zahlen zu müssen. Im Gegenteil, wenn die Leute Schlange stehen, um das Geld loszuwerden, auch für 5,2%, dann wird sich dafür Leute finden. Die nicht wert ist es auch nicht wirklich dieses angepasste Risiko. Zumal ich mit diesen 400 Euro gar nichts anfangen kann. Also selbst wenn ich jetzt ein Jahr da lang einspare, sind es müssten ja fast, keine Ahnung, 5.000 Euro oder so sein, oder?
Ist ja, das ist ruckzuck hast du deinen Euro am Tag. Dann kannst du ja drei Anschaffungen machen. 400,
ja. Ja, das wäre jetzt nichts für mich. Also ich brauche da schon ein bisschen mehr Flexibilität. Aber ansonsten vom Prinzip her finde ich das schon in Ordnung. Also,
aber du hast es ja auch genutzt, wenn du deinen Cash parkst. Also ja. Wenn es dir jetzt die Möglichkeit gäbe, dass du die 400 Euro jetzt nicht hättest, dann würdest du da deinen Cash auch parken, oder?
Ja, aber... Ja. Die Steuerrücklage zum Beispiel, ne?
Weißt du, was ist das? Was sind Steuern? ja, weil wir helfen die 400 Euro nicht, weißt du? Wenn du dann einen größeren Betrag wegpumpen musst jeden Monat, dann bin ich trotzdem, den Großteil muss ich irgendwo anders hinlegen. Da kann ich sagen, ja, aber ich habe immerhin 400 Euro hier. Nee, das wäre dann sowas, wo ich sage, dann zahlst du dann 20 Jahre 400 Euro ein und dann liegen die da. Das wäre jetzt nicht so praktisch, ja. Naja, warten wir mal ab.
Es gab jetzt gerade von Patrick die Frage noch im Chat, gab es bei Pandora nicht mal die Diskussion, dass das Kreditportfolio die 6,75% langfristig nicht hinbekommen kann. Ja, das ist halt immer eine Momentaufnahme. Da gibt es solche und solche Stimmen im Internet. Also aktuell sieht es so aus, als würden sie das langfristig hinkriegen. Aber das ist halt das, was ich meinte, dass man halt immer die Zahlen so ein bisschen im Blick halten muss. Und wenn das mal in die andere Richtung dreht, dass man dann halt entsprechend sein Risiko auf der Plattform anpasst und halt sowieso, wie gesagt, immer auch nur mit Geld investiert, was man auch bereit ist zu verlieren.
Schau mal, bei Aktien kann ich ja verschiedene Bewertungskennziffern nehmen oder überhaupt Kennziffern und kann zum Beispiel Starbucks und Disney mal vergleichen. Gibt es denn bei so Peer-to-Peer-Plattformen auch irgendwas, wo du sagst, das macht sie vergleichbar oder man kann die besser einschätzen? Also wenn du sagst, 11 Millionen Kreditvolumen, ich meine, das klingt jetzt irgendwie auch nicht nach viel, so weißt du?
Nö, 11 Millionen ist relativ kleine Nummer in der Branche, also was du halt machen kannst, also alle größeren und älteren Unternehmen, die veröffentlichen auch ihre Geschäftsberichte und da kannst du halt auch die Zahlen ganz normal aneinander legen, wie du es halt bei Aktienunternehmen auch machen kannst und die danach vergleichen. Aber das Kreditvolumen ist halt schon dahingehend aussagekräftig, dass du halt weißt, ob du entsprechend Geld unterbringen kannst. Für einen kleinen Anleger, der jetzt irgendwie 100 bis 100 Euro unterbringt, der für den mag das okay sein, wenn da ein Unternehmen ist, was jetzt vielleicht nur ein Kreditvolumen von 500.000 Euro im Monat hat. Aber für jemanden wie dich, der da vielleicht ein bisschen mehr Cash parken will, dem ist da nicht geholfen, wenn die Hälfte davon rumliegt. Deswegen ist das halt auch mal eine Größe, die man im Auge behalten sollte. Ja, ja, aber generell würde ich da immer auf die...
Das gilt ja für jede Plattform.
Ja, ja, korrekt, ja.
Das ist ja dieses berühmte Cash-Track.
Ja, aber
Problem, was du ja temporär hast.
Die einzige unabhängige Zahl ist eigentlich... sind eigentlich nur die einzige unabhängige Metrik, die sind eigentlich immer die Geschäftsberichte, die du anlegen kannst. Das andere
kannst du nicht machen. Wie sicher sind denn die Gelder, die auf deinem Bondora-Account liegen? Oder ist es ein richtiges Konto mit einer Bank? Sorry, dass ich so eine blöde Frage stelle.
Ja.
Aber man könnte ja meinen, ich zahle da mal ein. Okay, jetzt werde ich nicht alles investieren können, weil keine Kredite da sind. Aber jetzt sagen wir mal, jetzt liegen da 100.000. in Cash und hast vielleicht 8.000 in irgendwelchen Krediten. Was ist denn mit diesen 100.000? Ich meine, kriegst du ja auch keine Zinsen, die liegen ja einfach nur rum, aber sind die denn wenigstens in irgendeiner Form sicher?
Das Geld ist ja in der Regel investiert, also du hast da ja kein Geld rumliegen. Also wenn du da Geld rumliegen hast, ist halt ein ganz normales Bankkonto von Bondora. Also du hast in dem Fall jetzt kein eigenes Bankkonto. Es gibt allerdings durchaus immer mehr Plattformen, wo du halt getrenntes Bankkonto hast, wie Paysera beispielsweise, und dass du halt darüber gehst, wenn du jetzt in Litauen investierst, die haben fast alle Paysera als Anbindung, dann hast du halt dein eigenes Konto. Und das ist dann halt so sicher, wie sicher wie die Bank halt ist. Aber dieses Risiko, dass die Plattform einfach mal ihre Pforten schließt, das hast du halt immer. Und dann, das meiste Geld ist halt einfach investiert und steckt dann halt so oder so fest. Also in den wenigsten Fällen hast du ja Geld einfach rumliegen, was du dann, wo du dir Sorgen machen müsstest, oh, meine 50 Euro sind jetzt weg. Also in der Regel sollte ja alles irgendwo in Krediten untergebracht sein.
Ja, eben, das ist ja auch diese Illusion der Regulierung, dass dann plötzlich alles sicher ist. Gilt ja dann tatsächlich nur für das Geld, was direkt dort in Cash liegt und nicht das, was investiert ist. Es nützt ja nichts, wenn die Kredite dir um die Ohren fliegen, dann nützt ja die Regulierung ja auch nichts. Ne?
Ja, die Regulierung macht es halt nur dahingehend sicher, dass halt jetzt eine andere Partei nochmal drauf schaut, dass sie nicht machen können, was sie wollen, ja, komplett, und dass die Plattformen auch nochmal ein Stückchen vergleichbarer werden, weil die halt bestimmte Sachen einfach anwenden müssen, die ja von der Regulierung vorgegeben werden.
Okay.
Ja,
da haben wir doch einen schönen Mix, finde ich. Ne? Einmal Aktien, einmal Rohstoff, einmal P2P. Was will man mehr?
Kryptos fehlen noch. Aber Luis, da kannst du uns ja gleich vielleicht noch ein bisschen was darüber erzählen. Ich habe gehört, du hast jetzt einen Ausflug gemacht in die Kryptowelt, oder?
Mit tatkräftiger Geburtshilfe durch Lars, ja. Wenn du vermutlich auf die neue Infanterie-grüne Kreditkarte anspielst, ja.
Ja, genau. Jetzt, wo wir die Lieblingsinvestments haben, kannst du ja vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen, wie deine Erfahrungen da waren mit der Kreditkarte oder überhaupt mit Kryptos. Das warst du, glaube ich, ganz begeistert davon, oder? Habe ich gehört.
Ja, vom Krypto selber, das war jetzt nicht so für mich das Entscheidende, aber dieses Gesamtpaket fand ich halt schon interessant. Gut, letztendlich auch, wenn es ein Unternehmen ist aus Hongkong, aber es muss ja jetzt auch nichts heißen, dass er eben in dem Bereich tätig ist, was sie natürlich da jetzt genau machen und meinen und erschließt sich mir natürlich nicht. Also, aber die haben halt, wenn man dort ein Konto aufmacht, ein interessantes Angebot, wenn man dann eben bestimmte Mindestsummen eben investiert, dann ist das eben verknüpft mit einer Kreditkarte, mit einer Prepaid-Kreditkarte. Und die muss man natürlich schon sagen, also erstens ist sie natürlich sehr wertig, ja, weil die schon mal in Vollstahl daherkommt. Ne, natürlich auch so, sind wir wieder bei der Haptik, ja, ist dann tatsächlich so ein bisschen wie der Krügerrand, ja, dann doch deutlich schwerer. Und genau, und das Besondere ist, dass die eben verknüpft ist mit bestimmten Leistungen, wie jetzt eben Netflix hatten wir heute auch schon gesagt oder Spotify. Und eben bei jedem Einsatz gibt es dann eben auch einen Cashback. Ne? Also egal wo, ob jetzt Tankstelle, Supermarkt, Kasse oder weiß ich nicht, Online-Flugbuchung, da gibt es dann je nachdem, welche Variante man hat, ich weiß nicht, glaube ich, zwischen 1% und 8% zurück. Und das macht das Ganze dann natürlich ganz interessant. Und ja, auf jeden Fall als Fintech, was eben ja auf der einen Seite Zahlungsverkehr, auf der anderen Seite die Kryptowelt verbindet, finde ich das ganz interessant. Ne? Und die ist auch übrigens die Woche angekommen, auch mal jetzt in der Praxis gewesen, die Karte, um es mal auszuprobieren. Das hat auch wunderbar geklappt. Ja.
Ich bin aber gespannt, wie viel Cashback du beim nächsten Schatzmeistertreffen gesammelt hast. Kannst du ja mal berichten.
Ich werde es mal zählen. Du
musst erst mal Geld ausgeben, oder? Der Sinn dahinter ist, du musst Geld ausgeben.
Du nimmst es halt als normale Kreditkarte. Also du setzt deine jetzige Kreditkarte, die du hast, und nimmst halt die und sammelst halt extra Cashback und kriegst halt noch die Bonis dazu. Das ist der Sinn dahinter.
Ich habe jetzt ein Teilkonto. Ich brauche gar keine Kreditkarte mehr. Ich zahle es mit Handy.
So, das ist natürlich auch nicht schlecht.
Ja. Außerdem bin ich kein Freund von Geld ausgeben, egal über welche Methode. Ich halte mich da extrem in Grenzen, extrem.
Gut, wollen wir mal noch so ein bisschen zu unseren News weitergehen, bevor wir jetzt in die Kryptowelt abdriften? Oder wollen wir erst die Fragen
mal beantworten? Zu den News.
Wie ihr wollt.
Ja, jetzt haben wir schon aufgegriffen, nehmen wir die News, oder? Und da gab es seit unserem letzten Zusammentreffen ja einen Artikel, nicht in der Bild, aber im Fokus, ein Banker namens YouTube. Habt ihr den gelesen auch?
Ja. Habe ich gelesen.
Du hast gesagt, wir sollen den lesen.
Genau. Ja, ich fand es ganz interessant. Also im Prinzip drei unserer Kollegen werden ja da erwähnt in einem, ja, vielleicht auf den ersten Blick zwiespältigen, aber so im Endeffekt glaube ich dann doch tendenziell eher abwertenden Artikel. Der geht dann auch über so drei Seiten. Und da geht es eben um die Finanzinfluencer und ja die Natascha Wegelin, der Kolja Barkon und natürlich der Albert Warnecke werden da exemplarisch aufgeführt. Und ja, da wird eben beschrieben, die Verlagerung von Beratung oder Information von der klassischen Bank eben ins Internet startet dann schon mit dem Vergleich, naja, dass das ja eventuell so sinnvoll ist, wie bei einer Krankheit Dr. Google als Therapeuten zu konsultieren. Und woran sich dann natürlich gerieben wird, ist die Tatsache, dass ja der ein oder andere tatsächlich auch noch mit seinen Online-Aktivitäten Geld verdient und das dann auch noch mit Plattitüden, die sich dann finden lassen. Ja, wie zum Beispiel, dass die Inflation die Kaufkraft des Ersparten senkt oder was ETFs sind. Ja, ja, wie habt ihr den Artikel gesehen?
Also ich fand es so ein bisschen, ich fand es sehr spannend, dass dieser unternehmerische Aspekt da gar nicht eingeflossen ist. Also die drei genannten sind ja alles auch Unternehmer und tragen entsprechend Risiken. Das wurde komischerweise gar nicht erwähnt. Ich meine, die haben sich da ja selber was aufgebaut. Aber das ist dann nicht so wichtig zu erwähnen, sondern es ging halt nur um, wie gesagt, diese Plattitüden mit Inflation etc., wo man dann halt so ein bisschen mit herausstellen wollte, okay, das kann sich ja jeder auch selber irgendwie, das muss ja jeder wissen, so kam das irgendwie rüber. Aber dieser andere Aspekt, der kam da so gar nicht rüber, das fand ich ein bisschen schade eigentlich. Also das werden da, naja, wie ich sagen, in den Dreck gezogen, aber schon, es entspricht nicht der ganzen Wahrheit, würde ich sagen.
Ja, normalerweise gehst du davon aus, dass in so einem Magazin wie Focus, ja, dass dort objektiv bewertet oder besprochen wird. Da war irgendwie von vornherein klar, welche Richtung dieser Artikel haben sollte, glaube ich. Und ich sehe das ja auch so. Offensichtlich dürfen Banken weder Geld verdienen noch Gebühren für irgendwas nehmen. Die müssen immer umsonst arbeiten. Das ist ja auch in der Gesellschaft schon seit Jahrzehnten gang und gäbe. Die bösen Banken, die verdienen Geld. Und offensichtlich ist bei YouTubern auch so, du darfst nie über den Hobbystatus hinaus. Du musst wirklich nur in deiner Freizeit da Artikel schreiben, Videos machen, Podcasts, rund um die Uhr, Livestream machen, alles neben deinem Hauptjob. Aber Geld verdienen, da solltest du schon auch mal eine kleine Schranke davor machen. Und ja, und dann so die Rechtfertigung. Also ich finde ganz gut, dass die Natascha da abgesagt hat für ein Statement, dass sie gesagt hat, sie weiß nicht, in welchem Licht da dieser Artikel erscheinen soll. Also dann war die Anfrage auch schon ziemlich zwielichtig, denke ich mal. Und der Albert hat man ja auch gesehen, wie er versucht hat, sich dort zu rechtfertigen. Und es wurde ja auch alles nur, ja, klar. Ja, egal, was soll's. Ja. Also grundsätzlich stimmt ja alles, was in dem Artikel steht. Aber es muss ja nichts Schlechtes sein, also finde ich.
Was die normalen Leser ja auch nicht sehen, ist, wie viel Arbeit einfach so dahinter steckt. Ich meine, ich kenne Nicole ja auch, ich weiß, wie viel Arbeit in diesen Videoproduktionen steckt. Und das ist einfach, das kann man nicht kostenlos machen. Ja, ich meine, wer soll das machen? Wenn der irgendwie, das ist ja, der hat ja auch einen 10-Stunden-Tag, nur halt auf YouTube manchmal. Das kannst du halt nicht als Hobby nebenbei machen, das ist nicht möglich.
Ja, besonders witzig fand ich zwei Aspekte. Zum einen gegen Ende des Artikels, da wird eben gesagt, das wird Eigennutz vorgeworfen. Da frage ich mich natürlich, welcher Mensch handelt nicht eigennützig? Das tut ja letztendlich auch der barmherzige Samariter, der sich da irgendjemanden erbarmt, weil das ja für ihn ja auch einen Nutzen hat, wenn er anderen Leuten hilft. Ja, also das ist ja im Prinzip selber so eine Plattitüde. Und das andere, das war natürlich Das war dann aber ein Zitat von der Verbraucherzentrale, die dann gefordert hat, die Politik solle dafür sorgen, dass Verbraucher tatsächlich beraten werden, unabhängig von etwaigen Produktverkäufen. Ja, das gut, lass ich mal so stehen. Ja. Übrigens nur ein Hinweis, der Fokus verdient auch Geld, glaube ich, ne? Mit solchen
Nein.
Heften?
Nö, ich glaube, der macht das so. Gut.
Ja, dann, ja. Die drucken das so.
Und im Grunde macht der
Fokus. War übrigens die Ausgabe 34.
Ja. Ja, 34, 2021. Dieser Redakteur macht im Grunde nichts anderes wie der Kolja. Er setzt sich an seinen Schreibtisch, denkt sich ein Thema aus. Von mir aus wählt er eine Richtung, pro oder contra. Wenn er sagt, der Kolja will über CD-Projekt gehen, wird er sagen, ja, die ist halt scheiße oder die ist halt gut, die Aktie. Und dann kommt er ein Podcast raus oder ein Artikel oder ein Video oder was auch immer. Und genauso macht es der ja auch. Und beide verdienen auf unterschiedliche Art und Weise Geld. Der eine ist halt selbstständig, der andere ist halt angestellt. Aber es ist ein Riesenunterschied.
Ja. Gut, ich glaube, damit
kann man das. Witzigerweise war auch in der Mitte der drei Seiten war auch eine fette halbseitige Werbung geschaltet.
Stimmt, habe ich gesehen, ja.
Für den Golfresort.
Genau.
Das habe ich mir gemerkt.
Thema durch, ne?
Ja. Gut. Sind wir damit durch. Alex, was gab es bei dir? Gab es bei dir irgendwas?
Ja, wir haben ein Paket aus Deutschland bekommen und ich habe einen neuen Rasierer bekommen. Und der funktioniert sehr gut, wie du siehst, ja. Ja, ansonsten hat unsere Leni, unsere Tochter, die erste zwei Schulwochen hinter sich und es funktioniert sehr gut. Und es geht natürlich los mit der ersten Erkältung. Klar, Grippeviren in der Schule ist auch immer hier in Thailand. Nichts Neues, haben uns Lehrer gesagt. Und dann hat sie schon zwei Geburtstagseinladungen bekommen. Also wir sind mittendrin hier. Ich habe für gar nichts mehr Zeit.
Nur noch ja, merkt das. Ist von der Bildfläche verschwunden quasi.
Ja, nur noch der Fahrdienst.
Wieder zurück im 9-to-5.
Ich habe jetzt auch aufgehört mit Geld verdienen, weil ich habe gedacht, nee du, nach dem Artikel wollte ich auch nicht mehr im Rampenlicht irgendwie mich hier präsentieren und bin dazu übergegangen, wieder zurück an meine Anfänge von damals. Ich schreibe jetzt irgendwie nur noch sinnlose Artikel, ganz dünne, ganz schwache und versuche auch alle Links rauszunehmen, dass man auch kein Geld verdient und mein Dividendenalarm werde ich auch einstampfen, weil es wirft wirklich ein schlechtes Bild auf uns und das möchte ich einfach auch nicht.
Ja. Vielleicht, ich könnte dir noch empfehlen, dass du dich Teilzeit wieder bei der Bank bewerbst oder so.
Das ist auch eine gute Idee.
Kannst du damit erstmal arbeiten, dann
dran mit dem Mut vielleicht so Callcenter-mäßig von hier aus. Ja. Auf jeden Fall, ja. Eine gute Idee.
Gut, aber das haben wir das auch. Sonst was?
Nö. Hier ist nichts los.
Okay. Ja, was gab es bei mir? Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, wenn wir jetzt mal auf die Branche zurückschauen bei den B2B-Krediten. Da wurden jetzt die ersten Plattformen tatsächlich offiziell reguliert. Heute hat die dritte Plattform ihre Lizenz bekommen. Das ist auf jeden Fall ein schöner Erfolg für die Branche, die dann halt so ein bisschen, sagen wir, seriöser oder sicherer rüberkommt nach dem ganzen Debakel, was wir da letztes Jahr gesehen haben mit den ganzen Scams. Weil die Hürde liegt da in Lettland jetzt doch deutlich höher. Da wird jetzt keine Plattform mehr kommen, wahrscheinlich, die sich dann am Ende als Scam herausstellt. Es sei denn natürlich, sie ist in Estland firmiert oder woanders. Und wo es ein bisschen einfacher ist, kann man natürlich nie so ganz ausschließen.
Estland, mach mal nicht Estland so schlecht.
Ja, man muss leider sagen, ich glaube, alle Scams bis jetzt kamen entweder aus Estland oder aus Irland. Also deine Unternehmensform, Alex. Also.
Ja gut, mein Unternehmen kommt auch aus Estland, aber es scheint ja ein gutes Unternehmen zu sein.
Ja.
Verdiene Geld, oh Gott, ich verdiene Geld.
Und ansonsten habe ich mir in den letzten zwei Wochen ein Unternehmen vor Ort wieder angeschaut. Das war ziemlich interessant. Und zwar ging es diesmal nach Russland. Da habe ich mir dieses Unternehmen angeschaut, worüber wir schon öfter gesprochen haben, Robocash. Also diese Firma, die in Kroatien firmiert ist, aber in Russland und in diversen anderen Ländern Kredite vergibt und sich jetzt in Australien an die Börse begeben möchte. Unter anderem haben sie auch noch eine Bank auf den Philippinen. Also das war extrem interessant zu sehen. Und die Zentrale ist in Sibirien, in Kemerova. Oder Kemerovo. Dann haben sie noch zwei Stellen in Novosibirsk und Moskau, die ich mir angeschaut habe. Und das war echt schon sehr, sehr imposant, was man da gesehen hat. Zumal ich auch einmal die Kreditnehmerseite gesehen habe, also wie das läuft, wie die sich die Kredite aufnehmen. Das war auch ziemlich cool. Läuft alles ein bisschen schneller als hier, würde ich sagen.
Hast du die Zentrale gesehen, wo denn die Schauspieler so tun, als ob das die Zentrale von Robocash ist?
Yes.
So ein bisschen wie bei Wirecard, meinst du jetzt?
Ja, also in Kemerovo haben 400 Leute gearbeitet. Ich glaube, da müssen sie ganz schön viele Statisten für anstellen. Ansonsten, wir haben, glaube ich, insgesamt 1700 Mitarbeiter. Ja, ich gehe mal nicht davon aus, dass das ein Scam ist. Aber ja, beides dann zu sehen, einfach mal, wie das in Russland läuft. Gerade diese Kreditvergabe hat mich sehr interessiert. Die können bis zu 5.000 Rubel bei denen standardmäßig als Anfangskredit aufnehmen, beispielsweise. Das sind ca. 50 Euro und diese Payday-Loans. Und die klicken sich dann halt durch so ein Formular durch. Das sind 2 Minuten erledigt. Die kriegen sofort die Zusage oder nicht. Und was ich interessant fand, die leben halt davon, dass die Kunden wiederkommen. Das heißt, die haben teilweise Kunden dabei, die sich 15 bis 20 Mal diese kleinen Kredite aufgenommen haben und die dann halt jedes Mal sich mehr Geld aufnehmen können, wenn sie halt brav zurückgezahlt haben. Das war auch ganz, ganz interessant zu sehen.
Ja. 400 Euro, oder?
Ja, das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht genau, wo der Höchstbetrag lag, aber man kriegt halt immer so einen Bonus, wenn man halt wiederkommt, brav zurückgezahlt hat. Das ist schon interessant gewesen.
Ja. Okay. Ansonsten ist mir noch eingefallen, ich habe 2 Aktien verkauft. Post, die Deutsche Post und Siemens. Also sie wurden beide ausgestoppt.
Oh, endlich war es soweit. Deutsche Post
endlich,
ist auch weg.
Endlich hat sich mal was getan im Depot, ja. War gut. Die Ergebnisse waren gut. Also ich habe jetzt noch nicht genau ausgerechnet, wie viel es jetzt war. Das mache ich mal nächste Woche in so einem kostenlosen Blogartikel. Und dann schaue ich mal, was da unterm Strich in all den Jahren, wo die bei mir im Depot lagen, inklusive Dividende, rausgekommen ist. Bin ich selber mal gespannt.
Ich habe gerade nachgeguckt, aber so 5.000 Rubel ist ja nicht so viel. Ne? Das sind gerade mal so 60 Euro.
50 bis 60 aktuell, ja.
Genau. Der Kurs.
Gut, aber da kannst du dir da hinten schon dann viel verkaufen. Also. Das ist schon okay.
Der Rubel rollt, sagt man da, oder?
Der Rubel rollt, der passt des Wortes. Ja, so, vielleicht jetzt noch, ich hatte ganz am Anfang mal eine Umfrage gestellt hier im Chat, wer denn nachgekauft hat, im Crash, in Anführungszeichen. Und da haben 43% ja gestimmt, die nachgekauft haben, und 47% nein.
Ja, die meisten haben ja eh schon Sparpläne, da geht ja jeden Monat was raus.
Ja.
Aber wir haben es ja diesmal weggelassen, jetzt haben wir doch noch über ein paar Einzelwerte gesprochen. Willst du noch kurz deine Liste sagen, was du diese Monate gekauft hast, Lars? Das ist mal so eine lange Liste.
Ja, kann ich gerne machen. warte kurz. Ich habe, also was ich sagen kann, ist der BlackRock Taxable Municipal Trust. Der ist ja jeden Monat dabei, wisst ihr ja. Da ist noch nicht meine Zielposition erreicht. Diesen Monat gab es noch dazu den Neuberger Berman US Real Estate Securities Fund. Das ist eine REIT-Sammelanlage, eine zweite, die ich habe, die sich auch noch im Aufbau befindet. Einzelwerten habe ich nachgekauft ExxonMobil. Die war, ging, glaube ich, im dritten Monat hintereinander runter. Und die Position ist bei mir auch relativ unterrepräsentiert. Cardinal Health gab es noch, AT&T und den S&P 500 China. Den habe ich nochmal ein bisschen mehr aufgestockt. Werde ich wahrscheinlich diesen Monat nochmal machen, um mal da ein bisschen mehr Risiko zu fahren. Aber ich glaube, das wird sich am Ende auszahlen. Und in der Kryptowelt habe ich einen Coin umgetauscht, der hieß SXP. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die machen. Deswegen wollte ich ihn auch verkaufen, weil der nämlich saumäßig gestiegen ist im letzten Jahr. Und den habe ich jetzt in eine der Top-3-Positionen umgewandelt, das ist in den Cardano, dass ich da einen Mistcoin zu einem, naja, mehr oder weniger ordentlichen Coin umgewandelt habe.
Das ist ja schön. Das sind so viele Menschen, die ich immer wieder treffe, die dann immer sagen, du, das ist ein total cooler Coin, der kann irgendwas, der kann im Dunkeln leuchten. Ansonsten weiß ich auch nicht so genau, was der macht, aber der ist, auf jeden Fall geht der ab.
Also, ich kann dir die Story dazu sagen, wie ich an den gekommen bin. Also ich habe den nicht einfach gekauft, sondern der war an eine Kreditkarte gekoppelt, an eine andere Kreditkarte, wo man auch Cashback in Bitcoin damals bekam und dafür musste man halt eine Anzahl von diesen SXPs halten. Irgendwann haben die den Dienst aber geschlossen von der Kreditkarte, weil das nicht angekommen ist, weil Crypto.com halt einfach da ist und die gefühlt Marktführer in dem Segment sind. Und diese Coins habe ich allerdings behalten und ich habe da nicht drauf geachtet, weil ich hatte da nur, keine Ahnung, es waren 300, 400 Euro. Naja, und ein Jahr später war es dann halt 4.000, 5.000 Euro und dann dachte ich, gut, kannst du jetzt doch mal umtauschen, weil ich, wie gesagt, gar nicht weiß, was dieser Coin jetzt überhaupt noch zu ist. Und das ist die Story dahinter. Also ich habe jetzt nicht einfach einen Coin gekauft, wo ich jetzt nicht weiß, was der macht, sondern der hatte damals schon seinen Sinn und Zweck. Und ich weiß auch, aber ich kann dir nicht sagen, wieso der trotzdem noch gestiegen ist, obwohl der, weiß ich nicht, für mich keine Bewandtnis mehr hatte.
Das sind doch die besten Investments, wenn du keine Ahnung hast, warum das Ding abgeht wie Schmitzköpfe.
Ja, aber Fakt ist, er ist auf jeden Fall abgegangen. So, wir haben noch eine Frage aus dem Chat gehabt, die ich noch nicht gestellt habe. Und zwar, die ging an dich, Luis, bei welchem Broker hattest du deine Optionen?
Das hatte ich auch hier schon mal gesagt und ist auch, glaube ich, bekannt, dass ich das bei CapTrader mache. und damit auf die Plattform von Interactive Brokers zurückgreife. Und vermutlich wird es schwierig, also ich kenne zumindest keinen inländischen Broker, der da einfach von der Kostenstruktur das Wasser reichen kann. Es gibt natürlich den einen oder anderen, ja, wo man in Deutschland auch Optionen handeln kann. Bitte hier nochmal drauf achten, nicht Optionsscheine, das kann ich bei fast allen, aber Optionen, sprich Anbindung an Terminbörse, hat eben nicht jeder Broker. Und das Problem ist aber halt, dadurch, dass du in der Regel viele kleine Einheiten handelst, macht die Gebührenstruktur schon ein bisschen was aus. Und dann wird es halt eben schon mit den Kosten bei den einheimischen Brokern problematisch. Also hier muss man schon gucken, dass man einen Broker findet, der angebunden ist an eine oder an die wichtigen Terminbörsen, und zweitens, dass es eben zu vernünftigen Konditionen erfolgt. Und zwar letztendlich kleiner auch das Konto, desto wichtiger wird der Fakt auch.
Okay, so, Frage ist damit hoffentlich beantwortet. Dann haben wir noch eine Frage gehabt. Wer ist bei Income dabei? Alex, du bist bestimmt dabei, oder?
Bei was für ein Ding?
Nein, du bist natürlich dabei. Income ist eine P2P-Plattform. Die hatte ich auch letzte Woche auf dem Blog, und ich bin auf jeden Fall dabei. Von euch nehme ich mal an, niemand dabei.
Nee, ich lese keine kostenlosen Blogs mehr. Kostenpflichtige Blogs von offiziellen Journalisten nur noch.
Ja, ich werde auch eine Paywall einbauen. Auf jeden Fall.
Musst du dir aber erst einen Presseausweis holen oder irgendwie dich als Journalist outen. Dann, sonst ist ja wieder Geld verdienen, weißt du, als Blogger. Das kannst du nicht machen, ja. Wie solltest du einen Verlag gründen, Lars? Das ist deine Idee. Wir gründen einfach einen Verlag.
Das können wir machen. Vielleicht gerade nochmal zur Erklärung, was Income ist. Für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein Marktplatz wie Mintos, allerdings mit einem anderen Sicherheitskonzept. Das heißt, da werden wenn jetzt einer der Kreditgeber im Hintergrund ausfällt, dann werden die Investoren zuerst ausgezahlt. Das heißt, die Kreditgeber müssen einen entsprechenden Teil an Geld dort hinterlegen und dürfen auch nur eine bestimmte Grenze ihres Portfolios, eine bestimmte Prozentanzahl ihres Portfolios extern fanden lassen. Und müssen halt einen bestimmten Junior-Share, heißt das, bei der Plattform hinterlegen. Und für den Fall, dass dann der Kreditgeber ausfällt, werden dann die Investoren zuerst ausgezahlt. Das hört sich auf Papier alles schön an, ist aber noch brandneue Plattform. Und es fehlt halt noch der Nachweis, dass es auch wirklich funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Mal schauen, was die Zukunft da bringt. Ja. Genau, und dann haben wir noch ganz am Ende ich hatte noch eine Umfrage gestellt, welches Investment den Zuschauern am meisten zugesagt hat. Da haben wir 14% haben für Disney gestimmt, 10% für Gold und 76% für Bondora. Gut, ist jetzt vielleicht nicht ganz repräsentativ, die Umfrage auf einem P2P-Kanal.
Ich glaube, wir haben das falsch verstanden. Wir haben gefragt, hast du auch in Bondora oder in Disney oder in Gold investiert? Und dann, ja klar, Bondora, hallo, Bellas haben wir alle.
Nee, die Frage war, welches Investment hat dir am ehesten zugesagt?
Ja, aber es ist auch so klein, die Schrift, das kann man gar nicht richtig lesen.
Gut, aber ich muss sagen, ich habe Disney übrigens auch im Portfolio, im Depot. Gold habe ich jetzt persönlich gar nicht, weder physisch noch irgendwie an der Börse. Vielleicht über irgendwelche ETFs oder so, auch ansonsten. Ich habe das nicht. Aber Disney ist auch ein Wert.
Auch nicht so eine physischen Goldcoins?
Ich hatte eine, die habe ich mal geschenkt gekriegt, die habe ich sofort verkauft. Oh. Bei eBay.
Bei eBay?
Ja, ich glaube auch nicht mal für den Vollpreis. Also, ich wollte sie einfach nur weghaben und Geld haben. Also,
und das dann, so eine von Goethe, oder? So ein,
ich weiß gar nicht, was das war. Da war so ein Känguru drauf. Keine Ahnung.
Känguru? Hm? Liegt wahrscheinlich nahe, dass es eine australische Münze war.
Ja, so vermute ich auch. Ich habe es mir nicht
genau. Vielleicht sogar.
Und Lars hat sich so gefreut, dass er die Unze für 56 Euro losgeworden ist.
Nee, auf jeden Fall ging das ziemlich schnell. eBay-Kleinanzeigen, kriegst du sowas immer innerhalb von Stunden los, ganz praktisch. Gut, ich glaube, damit sind wir am Ende, wenn ihr noch was habt.
Nee, war's das? Nee, da haben wir die Stunde wieder voll.
Und ja. Genau. Und jetzt wieder ohne Unterbrechung innerhalb der nächsten 3 Wochen dann wieder, oder?
Ja, der nächsten
Urlaub.
Ja, genau. Naja, weiß ich noch nicht. Den Termin haben wir dann zu euch abgestimmt. Können wir dann nochmal kommunizieren.
Genau, den stimmen wir ab und dann schieben wir das hier rum.
Genau, danke an alle, die zugeschaut haben. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Achso, Disclaimer übrigens, das sind natürlich alles nur unsere Meinungen und keine Investmentempfehlungen.
Ach so, das wusste ich jetzt nicht.
Ah. Dann bist du auch nochmal neu anfangen, ne?
Ah, okay. Müssen wir nächstes Mal anders machen.
Gut, wir sind raus. Bis dann.
In dem Sinne. Tschüss. Ciao.